Also ich bin seit 5 Jahren Single und bin da sehr, also lebe damit sehr gut, bin da sehr glücklich. Wenn ich jetzt eine Beziehung wieder hätte, ich glaube nicht, dass Treue der Grundpfeiler einer Beziehung sein müsste für mich. Ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig und Aufrichtigkeit, aber ich glaube, ich bin selber zu verführbar und zu offen und habe zu große Lust daran, neue Leute kennenzulernen, als dass ich es irgendwie ein bisschen verlogen fände, zu sagen, also ich möchte frei und offen durch die Gegend tanzen, aber mein Partner darf das nicht.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Katharina Wackernagel, die 1997 mit der ARD-Serie Tanja ihren Durchbruch als Schauspielerin schaffte und seitdem vor allem in starken Frauenrollen glänzt. Kontergan, Die Boxerin oder Ann Burda, die Wirtschaftswunderfrau, sind dafür nur ein paar Beispiele. Jetzt ist sie in der neuen und inzwischen bereits 5. Staffel von Mord mit Aussicht als Kommissarin Marie Gabler zu sehen. Wir sprechen über die Nachteile des Landlebens, deutschen Humor, Hasskommentare auf Instagram, ihre Lust auf Kochen und frische Blumensträuße, das ganz bewusste Leben im Hier und Jetzt und eine mögliche Liebesbeziehung zu dritt. Katharina Wackernagel verrät, warum Treue für sie nicht eine der tragenden Säulen einer funktionierenden Beziehung sein muss, wieso sie als junge Frau viel mutiger war als heute und wie wichtig für sie die Erkenntnis war, dass sie keine eigenen Kinder haben möchte. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen? Dann freue ich mich sehr, wenn du Road to Glory abonnierst und auch an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Katharina Wackernagel.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Katharina Wackernagel, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Vielen Dank.
Wenn du mal nicht arbeitest, mal nicht morgens zum Set musst und bei Dreharbeiten bist, wie ist dann für dich ein geschmeidiger, schnurrender, schöner, entspannter Start in den Tag?
Also ich genieße das sehr, die Morgenstunden, weil dieses frühe Aufstehen ist tatsächlich für mich das eines der unangenehmen Seiteneffekte dieses Jobs. Also ich schlafe sehr gerne bis 9 oder manchmal sogar bis 10.
Katharina, I'm shocked. Nein, ja. Ich fühle mich verbunden mit dir.
Und dann trinke ich eine Kanne grünen Tee, derweil entweder lese ich ein bisschen im Internet die News oder wenn es zu schlimm und deprimierend ist, dann lese ich einfach nur meine Mails. Und dann mache ich je nachdem, also entweder Yoga oder ein bisschen Pilates und dann gehe ich auf mein Peloton-Bike und strampel mir die Seele aus dem Leib. Oder jetzt kommt ja wieder der Frühling, jetzt in den kalten Monaten konnte ich das nicht so gut, gehe ich eigentlich sehr, sehr gerne joggen. Also ich bin eine
Sportskanone.
Und Läuferin, ja, es ist so, ich bin eigentlich alles. Ich bin eine leidenschaftliche Esserin, eine leidenschaftliche Trinkerin und ich bin eine leidenschaftliche Sportlerin.
Super, sehr schön. Und das ist dann auch für dich eine Art Meditation, ist das so runterkommen, weil viele sehen ja in Sport auch immer was eher Anstrengendes und so eine lästige Pflicht, damit man in Shape bleibt, damit man sich ein bisschen abreagieren kann. Ich höre so raus, dass du das wirklich für dein Wohlbefinden brauchst.
Absolut,
du fühlst dich
ja
gut.
Genau. Ja. Also zum einen ist es natürlich die Zeit, in der ich mit niemandem spreche, also dadurch die Gedanken einfach ihre Kreise ziehen können. Diese Sache mit dem Yoga, das mache ich sogar vor dem Drehen. Also auch wenn ich, weiß ich nicht, Abholung um 6.10 Uhr habe, dann stehe ich wirklich um 4:05 auf, damit ich eben diese Zeit, das ist dann alles ein bisschen knapper, für Tee und irgendwie in den Tag kommen und dann aber eben auch eine halbe Stunde Yoga, dass ich das auf jeden Fall gemacht habe, weil ich merke, dass dieses nach dem, also ich habe jetzt keinen Snooze oder sowas.
Okay.
Wie heißt das, wenn man das Wecker, dass man den...
Ich glaube die, oh Gott, ich
so
weiß,
Funktion,
was du meinst.
Weißt
die,
du, dass
die
das dann immer...
Die Dimmer-Taste ist es nicht, sondern die...
Schlummer, genau.
Die Schlummer-Taste. Ich hatte aber Dimmer-Taste gesagt. Das ist bei einem Lichtschalter. Die Schlummer-Taste,
genau. Die Schlummer-Taste, genau. Und das mache ich nie, sondern wenn er klingelt, zack, stehe ich auf. Dann geht es los, aber dann brauche ich eben diese Zeit nochmal, um irgendwie für mich in den Tag zu starten, zu überlegen, was kommt jetzt auf mich zu, was sind die Herausforderungen, wo muss ich meine Kraft sammeln. Und dann ist es ja oft, also wenn ich drehe so, dann habe ich ja meistens schon eine Fahrt mit einem Fahrer zusammen, dann muss da jetzt nicht plaudern, aber manchmal plaudert man da und dann immer eine Stunde Maskenzeit. Und dann geht ja schon das ganze Remi-Demi los mit irgendwie, ja, also ich kann mich da auch nicht so gut entziehen. Es gibt schon auch Kollegen, die dann sagen, ich brauche meine Ruhe, niemand darf sprechen, keine Musik und so. Das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen komisch. Also ich würde es eigentlich auch gerne so haben, aber vielleicht muss ich aber noch ein paar Jahre älter werden, um dann zu sagen.
Leben ist nicht immer ein Wunschkonzert, aber wie du schon sagst, vielleicht bist du noch nicht auf der Stufe, dass du das dir einfordern kannst. Das geht erst ab 60 plus los. Hast du noch viele, viele Jahre vor dir.
Auf jeden Fall schaffe ich mir diese Räume so eben durch diesen Sport. Und Joggen, das ist auch einfach wirklich, also das, da genieße ich es natürlich am meisten, weil ich da auch ein bisschen dann raus in die Natur kann. Ich meine, jetzt wohne ich hier in Berlin im Prenzlauer Berg, da bin ich jetzt nicht so am Nabel der Natur. Aber ja, bin zumindest an der frischen Luft und draußen ein bisschen am Wasser und so.
Was gab's heute Morgen bei dir zum Frühstück?
Noch gar nichts, du wirst staunen, ja. Weil? Ja, weil ich mache 16:8 diese, genau.
Intervallfasten, ne?
Also Intervallfasten. Ja, ja. Und da ich gestern relativ spät zu Abend gegessen habe, darf ich erst um 14 Uhr meinen Quark und Milchkaffee zu mir nehmen, den ich normalerweise zum Frühstück esse.
Finde ich insofern sehr interessant, weil ich auch immer mal wieder nach dieser Regel mich ernähre und ich fand es spannend, wie schnell man sich auch dran gewöhnt. Mhm. Viele, die man das erzählt, die sagen, oh Gott, morgens da nichts essen, erst ab 12 oder 1, das würde ich nicht durchhalten. Klar, die ersten Tage ist es ungewohnt, da muss man auch mal ein kleines Rumoren aushalten. Wie ist es bei dir? Wie schnell hast du dich daran gewöhnt?
Eigentlich schon relativ, also das, ich glaube, das Hauptumgewöhnen war bei mir diese Sache vom Kaffee trinken auf Tee trinken morgens, weil Kaffee mag ich einfach gerne mit Milch und das ist ja dann eben auch nicht in diesem Zeitraum erlaubt. Und das fand ich am Anfang wahnsinnig unbefriedigend, diesen schlabbrigen grünen Tee morgens, und habe gedacht, ich schaffe das nicht ohne Kaffee. Aber es ist Quatsch. Es dauert ungefähr eine Woche und dann hat man sich dran gewöhnt.
Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit und entspannt morgens aufstehen zu können?
Also brauchen und wollen sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Ich würde mal sagen, ich komme gut zurecht mit 6-7 Stunden Schlaf. Also wenn ich arbeite, dann sind eigentlich 6 Stunden so das, was ich irgendwie in diesen Tag reinpressen kann mit Arbeiten und dann eben noch ein bisschen Zeit für mich. Aber wollen möchte ich eigentlich gerne 7 oder 8 Stunden und dann eben, wenn diese wahnsinnig lange Schlafphase, bis 10, dann schlafe ich so mal 9 Stunden.
Dann ist deine Murmeltier. Phase.
Ja, genau.
Finde ich aber super. Das finde ich toll, wenn man das auch kann, weil es gibt ja auch Menschen, die schon mit 25 nur ihre 5 Stunden schlafen brauchen und dann sind sie putzmunter. Mm. Und wenn sie mal irgendwie am Wochenende richtig lange liegen wollen, das würden sie gar nicht schaffen. Weil es
also wenn ich im Arbeitsrhythmus bin, dann fällt mir das auch schwer, am Wochenende länger zu schlafen. Also dann ist wirklich die innere Uhr und um kurz vor 6 bin ich wach und dann kann ich mich irgendwie noch so ein bisschen, also dann freue ich mich natürlich, dass ich nicht aufstehen muss und mache nochmal die Augen zu oder so. Aber da kann ich jetzt nicht auf Knopfdruck dann 9 Stunden schlafen und ganz viel nachholen von der Woche. Das geht leider nicht.
So ist das, ne? Die innere Uhr ist manchmal ein mieser Verräter. Katharina, demnächst läuft die 5. Staffel von der Kultserie Mord mit Absicht an. Und da spielst du natürlich wieder die Hauptrolle in der 2. Staffel des Reboots, muss man sagen. Du hast ja Caroline Peters beerbt und das hat einen großen Erfolg gegeben. Die 2. Staffel ist produziert. Das war ja so ein bisschen unsicher noch. Wie ist deine Meinung? Fehlt es vielleicht nicht doch sogar noch mehr im deutschen Fernsehen an so wunderbar schrägem Humor, wie er auch bei Mord mit Absicht präsentiert wird? Ich finde, die Deutschen und der Humor ist manchmal so eine Sache. Ich finde, die Deutschen haben viel mehr Humor, als man ihnen zugesteht. Und ich finde, das ist ein bestes Beispiel dafür, wie lustig und wie manchmal ein bisschen böse und so ein schräger Humor. Ich liebe das. Aber wie ist da deine Einschätzung? Ist da noch was zu tun für Deutschland oder sind wir da auf einem guten Weg, was schrägen britischen Humor angeht?
Ja, also ich denke, den britischen Humor, den werden wir nie erlangen, weil die Sorge, dass es irgendwie doch missverstanden werden könnte, ist irgendwie in Deutschland zu groß. Ich glaube, die Angst spielt eine zu große Rolle in unserem Humor. Und trotzdem würde ich aber sagen, ich sehe das wie du, die Deutschen haben mehr Humor, als ihnen zugestanden wird häufig. Aber ich würde trotzdem sagen, natürlich ist da noch Luft nach oben. Also vor allem, was die Skurrilität angeht, ja, finde ich.
Auch ein schönes, genau, skurril ist genau das richtige Wort, finde ich.
Ja, und eben auch nicht nur in der Comedy, sondern dass man eben auch genreübergreifend Dinge ausprobieren könnte. Weil bei uns ist es ja immer sehr, sehr stringent in Schubladen aufgeteilt. Also Comedy, das soll wirklich eigentlich in erster Linie witzig sein. Wenn da dramatische Momente vorkommen, dann muss man aber auch ganz schnell wieder irgendwie durch die Musik versuchen, das davon abzulenken. Und ich mag eben sehr gerne bei den englischen, also britischen Formaten oder auch skandinavische Filme, Serien, französische haben das auch ab und zu. Es gibt ja das Genre Dramedy und da hätte ich das Gefühl, da könnte sich hier noch viel mehr getraut werden, Dinge auszuprobieren, weil ich merke das immer wieder bei Drehbüchern zum Beispiel, die mein Bruder geschrieben hat, der hat da so eine Leidenschaft dafür und der hat es immer sehr schwer gehabt mit seinen Stoffen und die wir selber produziert haben, das war unter anderem Beste Freunde, das war ein Film, den ich auch mit Sebastian Schwarz zusammen gedreht habe, der jetzt bei Mord mit Aussicht mein Partner ist, als Heino Fuß und da wird mit so einem Element gespielt. Es ist eine Komödie, aber es geht eigentlich um das Zerbrechen einer Freundschaft. Und es ist sehr emotional erzählt und trotzdem, aber es ist eine richtige Komödie. Und sowas mag ich sehr gerne und davon würde ich mir mehr wünschen.
Also mal Appell an mehr Vielschichtigkeit, vielleicht auch Doppelbödigkeit, dass man einfach noch ein bisschen mehr Überraschungsmomente auch hat, ne? Dass es eben nicht zu sehr in so Genres gepresst wird.
Genau.
Wo wir ja zu tendieren. Privat, bist du da ein Fan von auch mal richtig knackigen britischen Humor oder was ist so deine Humorskala? Was findest du besonders lustig? Manchmal ertappt man sich ja dabei, dass man bei Sachen lacht, die andere total unkomisch finden und umgekehrt manchmal.
Also ich lache sehr, sehr gerne. Ich bin nicht so eine Kino-Lautlacherin, also das ist so, findet nicht so oft statt. Aber jetzt beispielsweise diese Serie Ted Lasso, die finde ich sehr, sehr schön. Und die ist ja auch sehr breit aufgestellt. Die hat sehr komödiantische Momente, manchmal sogar Slapstick. Aber auch sehr tiefe, dramatische Geschichten, die sich da abspielen. Also das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Was eben häufig auch in Serien aus anderen Ländern gemacht wird, was es bei uns noch nicht so oft gibt, ist diese horizontale Erzählweise. Bei uns ist ja oft die Serie so angelegt, dass es nur einen ganz kleinen horizontalen Strang gibt. Also eine Figur wie meine, Marie Gabler bei Mord mit Aussicht, die hat dann eine Geschichte eben zum Beispiel, dass sie ihren Mann irgendwie...
Das wollte ich euch noch drauf ansprechen. Also, das ist ein wunderbarer Start, eine großartige Szene, aber ich weiß nicht, ob wir wir spoilern erstmal nicht. Ich kann das ja umschreiben. Dann.
Ja, also ich wollte nur sagen, es gibt eine Geschichte mit ihrem Ex-Mann ja. Und diese Geschichte zieht sich durch die ganzen 13 Folgen unserer neuen Staffel. Mal. Und dennoch ist aber jede Folge ein abgeschlossener Fall. Also jede Geschichte wird zu Ende erzählt bei uns. Und was ich sehr liebe bei solchen Serien wie Ted Lasso ist, dass es einen größeren Bogen gibt, eine größere. Da gibt es natürlich auch immer kleine Konflikte, die pro Folge gelöst werden, aber es gibt einen großen Bogen. Und da hoffe ich, dass wir da ein bisschen mehr auch uns schnappen von dem, was so bei uns in Deutschland über die Streamer und auch so bei uns ankommt, dass man dahingehend vielleicht ein bisschen mehr ausprobiert.
Die Hoffnung ist da und ich bin guter Dinge, dass das tatsächlich auch so kommen wird. Nun spielt Mord mit Aussicht in dem fiktiven Provinzstädtchen, man kann auch böse sagen Provinznest Hengersch. Nach wie vielen Tagen Landleben bekommst du einen Koller? Weil wer dich kennt, wer schon mal auch mit dir Interviews gelesen hat, der hat erfahren, dass du eine Stadtpflanze bist. Du könntest dir nicht vorstellen, auf dem Land zu leben. Aber jetzt mal so gefragt, wann würdest du einen Knall bekommen? Wie viele Tage Landleben könntest du aushalten, ohne dann irgendwann zu sagen, I hate it und ich möchte sofort jetzt wieder in die Stadt?
Nach einem Tag.
Also knallhart, ne? Ist so.
Spätestens, wenn ich abends Sushi essen gehen wollen würde, würde ich sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin hier 50 Kilometer fahren und ich bin eine sehr schlechte Autofahrerin, also ich fahre sehr ungern Auto, das heißt, ich muss es dann mit dem Fahrrad hinter mich bringen und dann wird's knapp.
Also klare Ansage, das ist, du bist mit Herzblut eine Städterin, ne? Es ist einfach
absolut, so, ja,
weil du einfach diese Infrastruktur und das Leben und so könntest du nicht ohne.
Ja, und den Trubel auch abends um mich rum. Also ich muss gar nicht selber unterwegs sein und in der Kneipe sitzen, aber ich liebe dieses Lebensgefühl, ich könnte. Ich könnte alles zu jeder Zeit machen.
Und dann auch in Berlin, ne, wo das ein Riesentopf voll Glück sein kann. Ja. Überall hat man Optionen. Aber das entschleunigt ist auch so ein überstrapaziertes Wort. Aber sowas hatte ich demnach noch nie gereizt. Es gibt ja auch Städter, die sagen, ich habe jetzt 20 Jahre in einer großen Stadt gelebt. Ich finde das mal ganz reizvoll. Und sei es nur für ein Wochenende. Wie viel auch deiner Kolleginnen und Kollegen haben irgendwie sich einen Bauernhof gekauft, sind nach Potsdam da ans, noch weiter von Potsdam weg ins Land gezogen. Das ist nie für dich ein Thema gewesen. So dieses, ach, mal runterkommen und
also zum Leben nicht. Ich mache natürlich schon gerne Urlaub, so also vor allem am Meer. Da kommen mir aber eher so Länder wie, also zum Beispiel in Norwegen war ich sehr häufig mit der Familie auch Urlaub machen und später dann auch mit Freunden. Und Frankreich in der Bretagne, das liebe ich sehr. Und da ist dann halt wirklich Urlaub. Da wird dann abends gekocht. Wir sitzen draußen, gehen abends, nachts noch spazieren. Es ist kein einziger Mensch am Strand oder so, das genieße ich schon sehr. Aber zum Leben, das, also Leben heißt ja für mich auch, den normalen Alltag zu haben. Irgendwie, gut, wenn ich jetzt meine Morgenroutine, das wäre natürlich herrlich, da in irgendeinen schönen Riesengarten oder sogar in den Wald zu schauen, wenn ich morgens da mein Yoga gebe. Döns mache oder meinen Tee trinke. Aber spätestens ab mittags, wenn ich irgendwie meine Sachen erledige und so, möchte ich gerne dieses Stadtleben um mich haben. Das mag ich einfach. Und dann möchte ich auch nicht irgendwie dreiviertel Stunde in die Stadt fahren mit der S-Bahn, sondern ich will zur Tür rauskommen und da ist das und wirbelt um mich rum.
Ich kann dich so, so gut verstehen, liebe Katharina, weil mir geht's ganz genauso. Aber es ist ja so, die Menschen sind verschieden und kann ja jeder so machen, wie er will. Nicht immer geht's, wie man es möchte, aber wenn man sich das aussuchen kann, dann ist es doch toll. Du hast es schon anmoderiert, so ein bisschen in der ersten Folge der neuen Staffel. Da gibt's zu Beginn eine Rückblende aus dem Leben von der Kommissarin Marie Kapler. Und zwar, die hat es in sich. Ich will da jetzt nicht so spoilern, weil es also richtig, da geht's dampfen zu. Wenn ich jetzt dich frage, dann ist es eigentlich klar, wohin die Reise geht. Wie schwer oder wie in Anführungsstrichen leicht würde es dir fallen, wenn du in ihre Situation geraten würdest, wenn du erfahren würdest, dass dein Mann, dein Freund dich betrügt? Ich weiß, das ist eine fiese Was-wäre-wenn-Hypothese-Frage. Also das selber dann in der Situation, das ist, glaube ich, immer was anderes dann auch. Aber von deinem Grundgefühl, von dem, wie du das Leben siehst, wärst du auch außer dir oder würdest du das von allen Seiten erstmal anschauen oder bist du erstmal ein Mensch, der da ein bisschen analysiert runterkommt? Was würdest du sagen? Wie würdest du reagieren?
Also da ich ja nicht wie Marie Gabler einen Taser in der Handtasche habe, das würde ich auf jeden Fall schon mal anders reagieren als sie.
Hoffentlich.
Ach, ich weiß es nicht genau. Ich kann sehr impulsiv sein, aber eigentlich würde ich sagen, bin ich schon ein Mensch, der Situationen, also vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich immer ein bisschen Zeit brauche, erstmal Dinge zu verarbeiten. Ja. Also es kommt selten vor, dass ich aus einer Situation heraus mich auf jemanden stürze und dem irgendwie einen Bratengabel in den Bauch ramme.
Jetzt spoilerst du doch alles, Mensch. Nein, alles gut. Aber es ist ja die erste Szene insofern.
Genau, nee, aber ich glaube, ich muss Dinge immer erstmal für mich durchdenken und ja, dann auch irgendwie für mich selber überlegen, was will ich jetzt für mich aus dieser Situation verstehen oder so. Also, weil jemanden die Wut und Enttäuschung entgegenzubringen, die man in einem Augenblick fühlt, das kann manchmal sehr befreiend sein, aber kann natürlich auch Sachen entweder für immer zerstören oder auch irgendwie letztendlich unausgesprochene Dinge für immer blockieren. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin eher so ein Nachdenker.
Ich frage natürlich auch deshalb, weil jeder ja auch anders von einem Grundgefühl reingeht mit Beziehungen. Ne? Also dass eben viele Menschen sagen, Treue ist für sie das Allerwichtigste. Es gibt natürlich aber auch, wir leben in einer moderneren Zeit, wo es inzwischen auch ausgesprochen sein kann, dass man sich was zugesteht. Aber das ist ja auch mal ein individuelles Beziehungsmodell. Das war auch so mein Hintergedanke. Würdest du denn sagen, du bist eher eine Frau, die schon gerne das so möchte, dass es wirklich totale Treue ist? Oder ist das auch immer unmittelbar unterschiedlich, wie eine Beziehung verläuft? Ich glaube, ne, die Menschen sind nochmal verschieden.
Ja, also ich bin seit 5 Jahren Single und
Bin, du hast dann ja keine Probleme, ne?
Hab mit dem Treue-Thema nicht so ein Problem. Nee, und toll. Bin da sehr, sehr, also lebe damit sehr gut, bin da sehr glücklich. Wenn ich jetzt eine Beziehung wieder hätte, ich glaube nicht, dass Treue der Grundpfeiler einer Beziehung sein müsste für mich. Ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig und Aufrichtigkeit, aber ich glaube, ich bin selber zu verführbar und zu offen irgendwie und habe zu große Lust daran, neue Leute kennenzulernen, als dass ich es irgendwie ein bisschen verlogen fände, zu sagen, also ich möchte frei und offen durch die Gegend tanzen, aber mein Partner darf das nicht.
Finde ich eine sehr sympathische, schöne Einstellung. Bezug nehmend auf den Titel von Episode 46, der ersten Folge der neuen Staffel, was versetzt dich am ehesten in Furcht und Schrecken? Es gibt ja sicherlich auch bei dir Ängste oder was, was dich in Furcht und Schrecken versetzen könnte. Was wäre das?
Ja, das ist jetzt leider nicht so lustig, da wird es einem gleich ganz kalt, ja, aber Furcht und Schrecken jagen mir die AfD-Wählerzahlen ein und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei den Demonstrationen in den letzten Wochen, die ich gut fand, dass es so große waren, war ich immer wieder, ja, hat es mich immer wieder geschaudert, dass ich gedacht habe, wieso müssen wir hier so, also nicht, wieso müssen wir auf die Straße gehen, das ist klar, aber das, also dieses sich so klar zu machen, da gibt es wirklich eine Bedrohung für unsere Demokratie, für unser Land, für unser, die wir so viel haben, denen es so gut geht. Wieso ist so eine Partei, die eigentlich Unbarmherzigkeit predigt und den Leuten nahelegt, du kümmerst dich nur um dich und um deins, das ist das Wichtigste hier in deinem Land, dass es nur um dich geht und die Menschen, die von draußen kommen, die dürfen, sollen hier nichts davon partizipieren. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Und da, ja genau, da kommt
dir das
Furcht und Schrecken.
Der Schauer. Ja. Also ich will das fast gar nicht aufmachen. Ich kann das total gut verstehen. Ich glaube, man muss ja versuchen zu analysieren, warum es so viele Menschen gibt, die auch vielleicht noch vor 2-3 Jahren die SPD oder die CDU oder sonst wer gewählt hätten, dass die jetzt so eine Protestentscheidung nehmen. Und ich glaube, da sollte man nochmal einen Appell an die Ampel rausschicken, dass sie eben dann tatsächlich doch hören muss, was eben die Menschen bewegt. Ist so mein Impuls. Mhm. Ne? Weil das die beste Lösung ist halt, um der AfD das Wasser abzugraben, ist halt tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu geben, ich werde gehört. Und die Dinge, die uns belasten, die werden von der Politik angepackt. Und ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen in den letzten 2 Jahren, dass die vielleicht falsch kommunizieren. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, das ist der beste Weg in meinen Augen. Es sind ja nicht 20 Millionen deutsche Nazis, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen.
Das hoffen wir mal, ja. Aber eben diese Vorstellung, die jagt einem Angst ein. Dennoch glaube ich schon auch, was du sagst, die Kommunikation ist der Schlüssel. Und da ist aber einfach nur die Frage, wie kommt man an die Menschen heran? Wie kommt man in den Dialog? Und da finde ich, hat sich eben jetzt nicht nur in den letzten 1-2 Jahren, sondern eigentlich so empfinde ich das in den letzten 10 Jahren, sehr viel das wegentwickelt von dem echten Dialog. Und natürlich hat das auch bestimmt was mit der Corona-Zeit zu tun. Die Leute waren so eingeschlossen. Ja, so
haben sich so eingekapselt.
Der Dialog hat dann übers Netz stattgefunden. Die sozialen Medien haben einen ganz großen Raum eingenommen. Und ich kann jetzt nur von mir als, ich bewege mich ja eigentlich nur als Schauspielerin in den sozialen Medien, weil ich jetzt selber keinen Account habe, wo ich jetzt sozusagen private Freunde treffe, ja. Aber auch da bin ich immer wieder schockiert, auch wenn ich sagen könnte, okay, es ist mir eigentlich egal, ich kenne ja den oder die nicht, die sowas schreiben, aber wenn ich eben Kommentare lese, wir hatten ja in der Vorbereitung zu unserer ersten Staffel, also Sebastian, Eva und ich, als wir so das neue Team bildeten, mit einer ganz großen Welle der Empörung zu tun von echten Fans, echten Mord mit Aussicht Fans.
Ihr habt Caroline Peters weggemobbt, ne,
genau,
so auf diese Tour.
Genau, und ja, das war wirklich, das war so krass für mich, das habe ich zum ersten Mal so erlebt. Einerseits, wie persönlich man angegangen wird im Netz und zum anderen aber auch, wie eben ohne jeglichen auf einen Dialog einzugehen. Also Leute einfach ihrer Wut Luft machen wollen. Und aber in dem Moment, wo man sagt, hey, lass uns darüber quatschen, was soll das? Wieso drohst du mir oder so? Ist sofort Rückzug und kein Kommentar mehr oder irgendwie. Und das finde ich schon erschreckend. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich natürlich auch in unserer Gesellschaft so einen Raum genommen, dass es eben offenbar, jetzt nicht gang und gäbe ist, aber viele Leute dieses Mittel nutzen einfach nur, um ihrem Wut und Frust Luft zu machen und dann sich aber wieder in ihre Kapsel zurückziehen und sagen, mehr muss ich auch nicht wissen oder mehr will ich auch nicht hören und Schluss aus, ich habe mir meine Meinung gebildet.
Die dann auch keinen Widerspruch und keinen Diskurs dulden. Die wollen dann wirklich so ihre Meinung so als Absolution dann stehen lassen und die Kommunikation, der Austausch ist gar nicht gewünscht in dem Moment. Das, glaube ich, bringst du auf den Punkt.
Und das damit hängt das, glaube ich, ein bisschen zusammen alles. Ne?
Du meinst, das ist so festgefahren auch.
Ja,
ne?
so festgefahren und aber auch ein bisschen auch mit irgendwie wahrscheinlich einer Angst besetzt zu sagen, weil diese Äußerung, die dann eine Zeit lang immer einem entgegengebracht wurde, ach, dann darf man wohl nichts mehr sagen. Wo ich sage, nee, das ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist doch, du darfst alles sagen, aber dann lass doch auch zu, dass es eine andere Stimme gibt, eine andere Meinung, eine andere Haltung und so würde ich auch damit umgehen. Es geht aber trotz allem bei diesem, darf man jetzt was sagen oder nicht sagen, es geht immer um das Wie. Bleibt respektvoll miteinander.
Ich sag Gesprächskultur. Ne?
Ja.
Der zweite, also Kultur ist halt so wichtig und die ist total verloren gegangen, finde ich. Das ist häufig so, dass sich die Menschen wie Kesselflicker da bepöbeln, beschimpfen. Ist leider eben auch eine Folge von Social Media. So spannend das Ganze ist, aber das hat sich extrem potenziert, finde ich, auch die letzten 10 Jahre. Dass die Menschen sich so wüst beschimpfen, wie du sagst, dass du es ja an eigenen Leib erfahren musstest. Und das ist schockierend. Wenn
und
man
du
das
hast
selbst,
es bestimmt doch auch schon mal
ich
erfahren.
Ich habe da natürlich,
ihr
was meinst
ja hier
du?
Bei dem Podcast
ja,
auch
natürlich, was
Raum.
Meinst du, was da teilweise für Kommentare dann kommen. Also es gibt auch viel Positives, aber man muss dann auch damit umgehen können. Aber es ist teilweise dann auch, wie du schon sagst, wenn ich dann antworte und sage dann, du gerne, lass uns doch reden, was präzise hat dich denn gestört, dann kommt da nichts mehr. Und ich sage, ja, aber das ist so ein bisschen diffus. Das war das bescheuerste Gespräch aller Zeiten, wo ich sage, ja, das ist deine Meinung, akzeptiere ich auch. Aber dann habe ich gedacht, was genau hat dir denn nicht gefallen? Und dann kommt nichts. Ne? Also das ist genau das Problem. Ja. Eine kleine Zeitreise. Was wolltest du als Mädchen werden? Also ein erster Impuls, was du gerne als Kind für einen Beruf später ausüben wolltest. Hat.
Schauspielerin.
Es ist wirklich so gewesen, ne? Weil du so einfach diese Prägung noch hattest durch die Familie oder wie meinst du, ist das gekommen?
Das hat schon viel damit zu tun. Also jetzt rückblickend hat das, sage ich natürlich immer, ich war ja sehr viel bei meiner Mutter, durfte ich Proben dazukommen, mir angucken. Ich durfte im Theater hinter den Kulissen rum.
Nochmal für die, die es jetzt nicht wissen, dass deine Mutti ist auch Schauspielerin, also das ist dir in die Wiege gelegt worden. Die Leidenschaft, das Talent.
Die Leidenschaft auf jeden Fall und dann...
Nicht so bescheiden, das Talent.
Auf jeden Fall, ich kann mich natürlich da sie selber nicht so dran erinnern, aber meine Eltern sagen, dass ich schon mit 5 Jahren gesagt hätte, ich möchte Schauspielerin werden. Und ja, es gab dann eine Phase, ich war in der Schule, in der Mittelstufe war ich nicht so gut. Mich hat die Schule eigentlich nur gestört. Ich hatte immer das Gefühl, es raubt so viel Zeit. Ich habe keine Zeit für mich, keine Zeit für die Dinge, die mich interessieren, die Bücher zu lesen, die mich interessieren und nicht, was die mir da vor die Nase setzen und so weiter. Und da wollte ich mit der Schule aufhören. Also da hätte ich mittlere Reife gehabt und ich bin aber sehr früh in die Schule gekommen. Also ich war dann gerade 15 und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich höre mit der Schule auf, ich habe da keinen Bock mehr und es nervt mich alles nur und ich möchte zur Schauspielschule. Und da war aber klar, mit 15 kann ich noch gar nicht vorsprechen gehen. Das ist noch zu früh. Und
fällt dann unter Kinderarbeit, ne? Geht gar nicht.
Und dann habe ich gesagt, ich würde eine Lehre anfangen. Das war das Einzige, was mir noch in den Sinn kam, was ich statt Schauspielerei mir hätte noch vorstellen können, wäre Köchin zu werden.
Weil du auch da immer schon eine Affinität hattest und bis heute hast, Katharina Wackernagel, die leidenschaftliche Hobbyköchin.
Ja, also das war immer so ein Traum, einfach den ganzen Tag in der Küche zu stehen, den ganzen Tag mit gutem Essen zu tun zu haben und natürlich aber auch Menschen zu beglücken damit. Also das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Es gibt auch so Fotos von mir als Kind, da habe ich meinem kleinen Bruder, der ist 3 Jahre jünger, auch irgendwelche Sachen serviert, so auf so einem Puppenservice. Immer so, wir hatten so Norwegen Käse, das ist so brauner, der ist ein bisschen süßlicher, Karamellkäse, ich mochte den nicht, aber dann hatten wir neuen Käsehobel und dann habe ich den ganzen Tag meinem Bruder vollgestopft mit diesem Käse und habe ihm den in irgendwelchen Blumenformen und Röllchen serviert.
Und, super. Ja. Und du bist bis heute ab und zu mal leidenschaftliche Hobbyköchin oder ist das durch den vielen Stress nicht so möglich, weil das ist ja, muss ja auch geplant sein, ne? Man muss dann auch die lieben Freunde erstmal einladen und es vorbereiten.
Also ich habe tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr das gar nicht geschafft, mal so ein großes Essen bei mir zu machen. Aber eigentlich mache ich das sehr gerne und leidenschaftlich gerne. Also ich habe so einen Tisch, den kann man vierfach ausziehen. Den kann man so groß machen, dass wirklich über 20 Leute daran sitzen können an einer Tafel. Und dann fange ich morgens oder mittags an zu kochen und dann abends um 8, wenn die Gäste kommen, habe ich ganz viele verschiedene Speisen. Ich mache das nicht so mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, sondern eigentlich, dass es so durcheinander immer alles gibt und eigentlich...
So ein bisschen Tapas-Feeling, ne? Oder
genau, so, das so für alle, also jeder hat ja auch so einen unterschiedlichen Geschmack. Ich esse zum Beispiel gerne die Hauptspeise mit dem Salat, andere Leute essen den Salat gerne später oder so, also dass immer alles da ist und dann habe ich es eigentlich eher so ein bisschen unterteilt in nicht Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, sondern es gibt so bevor es losgeht, also wenn mich Leute fragen, kann ich was mitbringen, dann sage ich immer, ja, du kannst entweder irgendwas zum Essen beitragen, aber meistens habe ich sowieso für wahrscheinlich 70 Leute gekocht, wenn 30 kommen. Also genau, entweder bringst du einen Wein mit oder ein Gedicht oder eine Geschichte oder ein Zeitungsartikel oder irgendwas, was du vorlesen magst. Und das ist total schön, weil einerseits ist es natürlich immer, die Leute wollen quatschen und ich will natürlich auch mit meinen ganzen Freunden quatschen. Und dann unterbricht das immer ein bisschen. Andererseits schafft es natürlich auch so neue, schöne Anregungen, diese Texte. Also das mag ich sehr gerne.
Es hört sich nach einem Event richtig an, eine schöne, also nicht nur ein Essen, sondern es ist ein Get-Together, man tauscht sich aus, man
ja, genau,
hat einen tollen
so,
Abend.
So eine Art kleiner Salonabend, ja.
Nochmal zum Thema deinen Wunsch, Schauspielerin zu werden. Hast du dich denn, wenn du das mal analysierst, schon als kleines Kind dabei erwischt, dass du das einfach faszinierend fandst, was die Mama gemacht hat? Oder wo ging denn das los? Weil das ist ja nicht von ungefähr, dass du früh diesen Wunsch hattest. Hast du da schon mal das hautnah miterleben können, auch schon als kleines Kind, dass sie dich mal mit ins Theater genommen hat? Oder wie war das?
Also ich habe sie ganz früh schon auf der Bühne gesehen und wahrscheinlich manchmal auch etwas zu früh schon in Rollen, die irgendwie vielleicht ein bisschen verstörend auf mich gewirkt haben. Also irgendwie weiß ich, dass das immer sehr nachgehallt hat. Trotzdem fand ich das Größte, also toll fand ich natürlich auch dieses ganze Verkleiden und diese Perücken und dieses ganze, ja, sich so in jemand anderen verwandeln. Aber was mich auch immer fasziniert hat, war, dass sie so anders war als ich sie kenne. Und ich glaube, das hat mich am meisten fasziniert, dass ich gedacht habe, das ist ein Beruf, da kannst du, also jetzt früher habe ich natürlich immer nur gedacht, dass ich zum Theater gehe, Film war da gar nicht in meinem Kopf, aber da dachte ich so, du kannst jeden Abend jemand anders sein und kannst immer wieder in neuen Stücken, in anderen Rollen jemanden anderen darstellen, dich in jemand anders hineinversetzen, ein anderes Leben leben und das finde ich auch noch reizvoll bis heute.
Also wenn du das so erzählst, das ist schon eine der größten, tollsten Sachen, die man überhaupt, finde ich, erleben kann, dass man andere Menschen, also dass man in andere Charaktere schlüpfen kann. Das ist jedes Mal ja ein Abenteuer auch, ne? Und man, das ist eine Reise, ein Abenteuer. Es macht ja auch was mit einem selbst. Man erfährt auch was über sich selbst, glaube ich.
Und am intensivsten, das ist auf jeden Fall was ich nie vergessen werde, als ich die Boxerin gedreht habe, da war ich so Mitte 20. Und da hatte ich eine relativ lange Vorbereitungszeit. Ja. Also das war ein kleines Fernsehspiel, der kam dann auch als kleiner Kinofilm ins Kino und hatte eben vergleichsweise zu den anderen Projekten, die ich sonst häufig im Fernsehen mache, einen langen Vorlauf mit, ich glaube, ich habe fast 4 Monate trainiert für diese Figur, also habe Boxen gelernt und war natürlich durch den Trainer und durch den Boxclub mit ganz anderen Menschen in Kontakt, als ich sonst in meinem Leben war. Und auch die Figur, die ich da gespielt habe, so eine junge Frau, die in Eberswalde lebt und eben Boxerin werden will, aber in so einem Männerboxclub trainiert, weil da gibt's nichts für Frauen und alle auch sagen, also was willst du eigentlich? Du hat mich wahnsinnig geprägt, irgendwie diese Zeit. Und als der Film abgedreht war, habe ich die Joe, die so hieß die Figur, richtig vermisst. Also die habe zwar ich hergestellt, aber es war plötzlich so, als würde ich auch jemanden, als wäre eine Frau nicht mehr da, die ich eigentlich kenne. Und das war ganz komisch, wie eine Freundin zu verlieren. Und ich komme jetzt, wenn ich den Film heute sehe, natürlich gar nicht mehr an dieses Gefühl ran, weil der steht jetzt so für sich. Es ging da auch gar nicht so sehr um wie der Film am Ende war, sondern einfach dieses halbe, dreiviertel Jahr, die ich mit dieser Figur so eng verbracht habe.
Das ist, kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selbst mal, vielleicht auch, sei es nur in der Theater-Hobbygruppe in der Schule, ne, da hat man ja auch mal die Möglichkeit, eine Rolle zu erarbeiten. Es hört sich echt spannend an. Also, ja. Aber für mich ist es jetzt zu spät. Ich bleib bei meinen Leisten. Weil es, finde ich, hört sich schon sehr faszinierend
an. Und du bist auch zu bekannt, als dass du jetzt als Hochstapler durch die Gegend laufen könntest und sagen könntest, einfach behaupten, du wärst jemand anders.
Ich bin ein alter,
neuer Schauspieler. Das geht jetzt nicht mehr. Nee, einfach dir einen anderen Menschen aus.
Weil da hast du völlig recht.
Das habe ich als Kind auch manchmal gemacht. Ich meine, jetzt würde man sagen, lügen darf man nicht. Aber ich habe mir früher auch Sachen ausgedacht und einfach behauptet, ich wäre jemand anders.
Du, aber sowas ist natürlich auch immer toll, wenn man Kind ist und da die Fantasie einfach mal fliegen lässt, weil das verlernen wir, glaube ich, häufig im älter werden. Das finde ich schade. Also, dass die Fantasie.
Ich habe das nicht nur ehrlich gesagt als Kind gemacht. Jetzt geht es nicht mehr so gut, weil ich natürlich bei vielen Leuten kennen die Leute mein Gesicht. Aber früher habe ich manchmal, wenn ich so im Zug gefahren bin oder so und jemanden kennengelernt habe, einfach.
Da hast du einfach ein anderes Leben von. Also ich bin irgendwie Ärztin oder ich bin dies oder das. Spannend. Sehr, sehr spannend.
Man muss sich natürlich was überlegen, wo man dann auch, also
dann auch eine Geschichte zu erzählen kann, ne? Wenn du noch
genau, wenn ich sage, ich bin Ärztin, dann, so,
ja, auch, dann hast du
fliegt es ziemlich schnell auf.
Du hast recht, das muss irgendwas anderes
sein. Wo hast du
denn
studiert?
Also, irgendwo an der Uni. Wie haben dich deine Eltern geprägt? Was für Werte, was für Leitsätze haben sie dir mitgegeben? Wie haben sie dich aufs Leben vorbereitet, wenn du mal zurückblickst? Was ist da besonders in deinem Herzen oder was hat dich da auch geprägt?
Also meine Eltern haben mir eine sehr große Offenheit Menschen gegenüber beigebracht. Und ich glaube, das ist etwas, worüber ich sehr glücklich und dankbar sein kann, dass ich eigentlich kaum fremdel mit Menschen, sondern eigentlich immer erstmal davon ausgehe, der Mensch ist gut, der Mensch ist interessant, ihn kennenzulernen, egal was er macht, wo er herkommt, wie er aussieht, wie er redet. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, in Geschichten einzutauchen, die mit meinem eigenen Leben nichts zu tun haben. Und das empfinde ich als ein sehr großes Geschenk, weil ich immer eigentlich, glaube ich, davon ausgegangen bin, dass das so selbstverständlich ist, dass jeder so ist. Aber dass ich über die Zeit in meinem Leben immer wieder Leute getroffen habe, die das ganz anders erfahren haben. Also die eigentlich durch ihre Eltern erstmal Vorsicht gelehrt bekommen haben. Sei vorsichtig vor Fremden.
Sprich nicht mit Fremden.
Ja,
ne?
Und so. Und das, also das sehe ich auch an meinen Eltern heute, wie sie sind. Mein Vater ist ja schon 89 und meine Mutter 77 und so. Und die sind auch eben, wenn die jetzt so in meinen Freundeskreis kommen oder so, gibt es viele, die dann sagen, ach, es ist so toll mit deinen Eltern, die sind so offen und interessiert und beharren jetzt gar nicht so auf ihre, ja, also bei uns war das so und so, sondern sind einfach so offen. Und dann denke ich, ja, genau, das habe ich irgendwie von denen gelernt, das ist sehr schön.
Interessant finde ich aber, das habe ich natürlich auch über dich gelesen, dass deine Mama erst gar nicht so begeistert war, dass du in ihre Fußstapfen treten wolltest, oder? Oder ist das ein Märchen und falsch irgendwie über? Manchmal ist es ja so, dass sich so Geschichten verselbstständigen und das war eigentlich gar nicht so. Ich habe gelesen, also auch diese Geschichte, wo du mit 15 schon alles hinwerfen wolltest und da war sie, glaube ich, not amused, ne, oder?
Nee, genau. Also meine Eltern wollten sehr gerne, dass ich das Abitur mache, was ich ja dann aber trotzdem nicht gemacht habe. Ich habe zwar nicht nach der 10. aufgehört, aber ich bin dann nach der 12. abgegangen, weil ich angefangen habe, Tanja zu drehen. Das war eine ARD-Serie damals. Und ja, also in die Fußstapfen ist es so. Meine Eltern oder jetzt meine Mutter vor allem, die kennt natürlich diese ganzen schwierigen Prozesse auch, die zu dem Job gehören. Zum einen, du hast ja nur dich. Du bist das Handwerk, du bist das, was du anzubieten hast, dein Gesicht, deine Stimme, dein Körper. Und du wirst natürlich sehr oft danach beurteilt. Und das ist sehr, sehr schwierig auch manchmal. Und das kann einen, wenn man nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat, zu den Leuten zähle ich mich auch. Viele Leute denken das immer gar nicht, aber.
Das ist das Klischee, ne? Schauspielerin, die muss doch vor Selbstbewusstsein nur so strotzen und die ist immer und überall vorne weg, ne?
Ja, genau. Ja. Aber es ist nicht so. Ich habe Zweifel oft an mir und ich glaube, bei meiner Mutter ist es eher so ein Schutz gewesen, zu sagen, wenn du da rausgehst in diese Welt, dann wirst du damit konfrontiert werden, dass du eben dich nie hinter dem, was du tust, selber verstecken kannst, sondern du bist immer offen. Du bist immer du legst immer deine Seele auf den Tisch und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein.
Definitiv. Also insofern.
Das war, glaube ich, das eine. Aber sie hat jetzt auch nie gesagt, ich möchte nicht, dass du das machst. Okay, oder okay. Wie zum Beispiel meine damals beste Freundin, mit der ich auch Theaterclub gemacht habe und so. Deren Eltern haben wirklich gesagt, du lernst erstmal was Vernünftiges. So, das gab's natürlich bei uns in der Familie nicht, weil dann wären ja alle in unserer Familie unvernünftig.
Aber das habe ich schon häufiger gehört, so dieses Thema. So, jetzt machst du zumindest das mal die Ausbildung zu Ende, ne? Und dann hast du was
und dann für kannst du deine Flausen
und dann kannst
im
du
Kopf
deine komischen ja, genau. Ideen davon.
Also
wirklich.
Das war bei uns nicht. Okay. Ich glaube, meine Eltern hätten es sich sehr gewünscht, dass ich zur Schauspielschule gehe. Das war natürlich auch alles mal der Plan. Es war alles ganz anders geplant. Aber es kam dann anders. Und trotzdem muss ich sagen, haben sie mich bei jedem Schritt, den ich gemacht habe, total unterstützt.
Ja. So, solche Eltern wünscht sich natürlich jeder. Ich glaube, das hast du schon häufiger beantworten müssen. Aber sei nicht böse, liebe Katharina. Ich finde es so faszinierend, weil ich finde, deine Mama ist eine besonders spannende, moderne, progressive Frau, weil sie hat eine Zeit mit zwei Männern gelebt. Und ich finde das total spannend, weil ich das immer häufiger höre, dass es Menschen gibt, die sagen, das kann passieren. Man kann sich auch in mehrere Menschen verlieben. Und das ist was auch sehr Schönes, was Homogenes, was für alle Beteiligten gut ist. Da gibt es natürlich dann wilde Diskussionen, dann sagen, nein, da ist immer einer, das fünfte Rad am Wagen. Aber ist das eine Sache, die für dich auch, wo du offen bist und sagst, das, nun bist du seit vielen Jahren Single, aber das wäre auch vielleicht mal eine Option, dass man mit zwei Männern zusammenlebt, weil das ist, glaube ich, in vielen konservativen Köpfen ist es noch so, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Aber ich finde das irgendwie ganz spannend und das erweitert den Horizont, wenn man darüber nachdenkt, finde ich.
Also dieses Beziehungsmodell meiner Eltern ist auf jeden Fall spannend und besonders. Und trotzdem auch, muss ich sagen, jetzt für uns Kinder, auch für meine Brüder, kam das irgendwie nie in Frage. Ich bin ja jetzt so die einzige Frau, die sozusagen das Leben ihrer Mutter weiterleben könnte oder das Beziehungsmodell aufgreifen könnte. Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich bin seit 5 Jahren Single. Also mir ist es offenbar schon mit einem Mann zu anstrengend.
Du, ich sag dir die Kerle, aber mehr auf.
Dann noch mit zweien, also das kommt nicht in Frage.
Okay, also klare Ansage, da ist schon mit einem genug Ach unterm Dach da wahrscheinlich. Du hast schon häufiger gesagt, der Beruf ist für dich auch Berufung, du liebst das, das ist für dich das eins der wichtigsten Säulen eines glücklichen Lebens. Was nervt dich denn von Zeit zu Zeit an dem Beruf der Schauspielerei?
Abgesehen von dem frühen Aufstehen,
das hast du ja schon genannt. Aber es gibt ja auch, du hast es schon gesagt, allein dieses immer unterm Mikroskop sein, dass man unter Beobachtung steht, dass man bewertet wird. Aber ich will jetzt nicht die Antwort vorausnehmen. Also
das. Aber das, du triffst es natürlich auf den Punkt. Das ist dieses Gefühl, so schutzlos ausgeliefert zu sein mit jeder Rolle, die du spielst. Das wird natürlich ein bisschen einfacher, sagen wir so, in diesen verschiedenen Lebensphasen. Oder eigentlich widerspreche ich mir gerade, weil als ich mit 17 angefangen habe, war ich eigentlich viel mutiger, als ich es heute bin, weil ich aber natürlich auch nicht bestimmte Schläge noch nicht ertragen musste. So.
Und eben auch einen Start, du hast dir ja einen ganz anderen Status aufgebaut auch, ne? Man ist natürlich
mutiger.
Ich war noch
auf dem Weg, mich da zu finden. Und deswegen, genau, jetzt bin ich nicht mehr so mutig, aber ich bin dafür natürlich klarer, auch in manchen Momenten der Abgrenzung, glaube ich. Es ist für mich inzwischen schon so, wenn ich zu einem Casting gehe, es wird immer schmerzhaft bleiben, weil du liest ein Drehbuch, du siehst eine Rolle, du willst sie haben. Du lernst den Text dafür, du gehst hin und eigentlich gehört sie dir schon, weil du hast sie ja schon irgendwie mit der Zeit verbracht und dann dauert es eine Woche, dann dauert es zwei Wochen, in denen sich entschieden wird, wirst du die Rolle kriegen oder nicht. Und in diesen zwei Wochen wächst sie dir ja noch mehr ans Herz, weil du denkst drüber nach, was wäre, wenn ich das machen würde und dann würde ich ja drei Wochen anfangen zu drehen und dann kommt die Absage und dann ist es natürlich sowieso schon hart. Aber früher bin ich in ein tiefes Loch gefallen und habe irgendwie gedacht, ach ja, ich bin zu dick, ich bin zu doof, ich bin zu hässlich, ich bin irgendwas, funktioniert nicht. Deswegen habe ich das nicht bekommen. Jetzt sage ich, ja, es hat halt nicht gepasst. Sie haben halt jemand anders genommen, eine andere Frau. Da bin ich klarer und würde jetzt sagen, nehme nicht jedes Loch mit, was so auf der Straße liegt. Andererseits kommen jetzt natürlich andere Faktoren. Jetzt kommt dieses verflixte Alter dazu. Jetzt bin ich Mitte 40. Jetzt wird es weniger mit den Rollen überhaupt. Also es gibt einfach für Frauen ab 40 aufwärts immer weniger Rollen. Das ist so.
Ich sag nur, let's change the picture. Da habe ich schon ein paar Mal in meinem Podcast mit Kolleginnen von dir auch drüber gesprochen. Ich finde es super, dass das ins Leben gerufen wurde. Aber wollen wir mal hoffen, dass diese Geschichte auch was bringt und dass endlich mal bei den Sendern da auch was sich verändert. Weil Drehbücher gibt's auch für Frauen ab 45 plus und auch noch
und
mit 60, 70.
Und Publikum gibt es auch dafür. Lebend. Das ist ja das Verrückte.
Man kann es nicht oft genug rausschreien. Ja. Ne? Also macht eure Hausaufgaben, ihr Senderchefs. Ne? Und weil das ist so ungerecht. Und das Publikum giert ja auch danach. Und die fühlen sich teilweise gar nicht mehr repräsentiert in dem Bild, wie sie dargestellt werden. Dass dann teilweise absurde Altersbesetzung ist für Rollen, die irgendwie gar nicht passen. Ne? Also dass irgendwie Jüngere auf einmal Ältere spielen müssen, weil irgendwie sie keine Älteren casten wollen. Also das sind völlig absurde Sachen in dem
Also ich
Kopf.
Muss schon auch sagen, ich habe ja mit Anfang 30 schon Mütter gespielt von fast erwachsenen Kindern.
Das ist das Thema, wo du denkst, Moment mal.
Genau, wo ich jetzt sage, das würde eigentlich passen, dass ich jetzt einen 18-, 19-jährigen Sohn habe. Aber das, ich glaube, es hat die Ausrede, sage ich jetzt mal, ist ja immer ein bisschen die, dass man sagt, aber der Lebenszeitraum bei den jüngeren Menschen ist doch viel interessanter, weil es viel mehr passiert, viel mehr anfängt, aufbricht. Ja. Und so. Aber das glaube ich nicht, dass bei, also vor allem würde ich dann auch sagen, was haben jetzt da Frauen weniger Geschichten als Männer, aber diese Zeit zwischen 40 und 70, würde ich jetzt mal sagen, ich meine, was da alles in Leben an Umbrüchen nochmal passieren kann, warum sollte das jetzt weniger spannend sein als jemand, der Mitte 20 irgendwie aufbricht in große Abenteuer?
Ich bin total bei dir, Katharina, aber ich glaube, das ist immer noch so eine Schere im Kopf und das tut sich ja Gott sei Dank jetzt was, auch jetzt vermehrt durch das ganze Diversity-Thema, dass man eben auch wirklich allen eine Stimme geben soll, auch den älteren Menschen. Ne, die Altersdiskriminierung ist ja leider noch verortet in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Da arbeiten wir dran. Mhm. Toll, hoffentlich kriegen wir es hin. Aber das dauert. Es dauert, glaube ich, ein paar Jährchen, ne, bis wir da.
Aber ich habe keine Zeit. Also es muss jetzt losgehen.
Genau. Aber dieses Bewerten auch von Publikum und so, das ist für dich nicht so belastend, weil du sagst, es ist immer vor allem frustrierend, wenn du für eine Rolle brennst. Du bist beim Casting und hast die Rolle innerlich schon angenommen. Und dann muss man mal eine Ablehnung verdauen. Wie ist denn das, wenn du auch mal vielleicht auf Instagram mal irgendwelche blöden, zickigen Kommentare bekommst? Hast du da so eine Reife und eine Stärke, dass du das ausblenden kannst? Oder ist das auch für dich manchmal eine Schattenseite, dass du eben immer bewertet wirst, auch vom Publikum? Ne? Also.
Ja, wobei ich da sagen muss, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu eitel. Da habe ich glücklicherweise noch gar nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Also viele Projekte, also wenn ich jetzt zum Beispiel Enne Burda, wie viele Frauen mir zu diesem Film geschrieben haben und oder jetzt kürzlich lief ein Film, Jedes Jahr im Juni heißt der, das ist so eine Liebesgeschichte, eine Frau aus dem Westen ist
ein
Mann aus dem Osten und die treffen sich immer einmal.
Toll. Ja, der war so toll.
Das ist der Film ist schon über 10 Jahre alt und der wurde jetzt wiederholt und ich habe wieder so viele Zuschriften bekommen von Menschen, also Frauen und Männern, die eben da so viel verbinden mit dieser Zeit, die eben auch ihre eigene Geschichte dazu haben oder die Geschichte ihrer Eltern oder so und die mir ganz tolle Briefe schreiben.
Schön.
Und deswegen,
also da hast du Glück.
Und da habe ich wirklich viel Glück und das war jetzt bei dieser Mord mit Aussicht Start, da war es wirklich zum ersten Mal so negative Kommentare zu bekommen und aber auch da war ich zwar geschockt, aber als wir dann ausgestrahlt wurden, hat sich da auch das Blatt glücklicherweise sehr gewendet, weil sehr viele geschrieben haben, wie toll sie das finden und klar,
das
es wäre ganz
super.
Anders als früher und wo ich auch dankbar bin, weil ich habe natürlich nie vorgehabt, jetzt Caroline Peters zu spielen.
Das hat ja auch keinen Sinn.
Genau, und ich habe ja auch nicht die Sophie Haas die Figur übernommen, sondern die Marie Gabler seine eigene Figur und so. Also das ist eigentlich das Schönste zu lesen, dass sie sagen, es ist ganz anders, aber ich habe trotzdem Spaß und ich werde weiter gucken und
aber das finde ich toll, weil sowas liebe ich und feiere ich, wenn Menschen auch dann eine Freundlichkeit behalten und auch dann sagen, ja, da habe ich vielleicht mich zu Unrecht zu sehr geärgert oder hatte Befürchtung, dass das total doof wird. Ist doch schön, wenn sie dann irgendwie nach der Ausstrahlung dann solche Reaktionen, das kann man auch nur alle Menschen. Ich finde es immer, ich habe Hochachtung von Menschen, die auch zugeben können, dass sie sich geirrt haben. Mhm. Das fällt vielen Leuten ganz schwer, ne? Das zuzugeben.
Aber man muss mit diesen Bewertungen auch sowieso aufpassen. Also ich glaube da, ich neige auch dazu, weiß ich nicht, wenn ich Theater spiele und dann war großer Jubel im Saal, schöner Applaus und ich treffe irgendwie unten in der Kantine Leute und die gratulieren mir und dann gibt es einen, der sagt, es hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Oder warum, also warum hast du das denn so gemacht? Das habe ich nicht verstanden, fand ich irgendwie blöd und so. Was glaubst du, wie viele Tage, Stunden das in mir mal diese eine Aussage, während alle drumherum gesagt haben, es ist prima so und ist
total
schön.
Interessant, ne? Du, man ist.
Und das
durchlässig.
Muss man wirklich das muss man trainieren und sagen, ich lasse das nicht zu. Also das heißt nicht, dass nicht jede einzelne Stimme wertvoll ist, aber man muss trotzdem irgendwie ein bisschen
eine Coolness einfach entwickeln, ne? Und eben auch so mehr in sich runter. Da kann ich dich nur unterstützen, weil das ist ja eine ganz andere Ebene. Aber selbst als Schreiber, als Podcaster, als Redakteur, da bin ich auch schon so eine kleine durchlässige Person, die dann sofort anfängt, wieso wird das jetzt so eine kritische Stimme und so, aber das gehört ja auch dazu, das ist part of the game, ne? Und also Nachricht an uns beide, einfach eine innere Gelassenheit noch mehr entwickeln. Seit wann weißt du in etwa, was du dir von deinem Leben wünschst und was für ein Leben du führen möchtest? Weil ich glaube, das ist so, dass viele Leute immer sagen, ja, das ist doch klar, ich weiß doch, was für ein Leben ich führen möchte, aber viele sind da nicht sicher. Ich glaube, die arbeiten daran, was zu finden, wo es hingehen soll, die sind sich aber gar nicht sicher, sind sehr unfokussiert. Seit wann kannst du sagen, ich weiß schon genau, was ich mir wünsche und was ich mir auch von meinem Leben wünsche?
Also das ist ganz schwer, finde ich, weil ich auch mir, muss ich sagen, immer vorgestellt habe, also spätestens wenn ich 40 bin, dann muss ich doch irgendwie erwachsen und klar und den Überblick haben, was ich will, was ich nicht will, wo ich hin will, wofür ich kämpfe, wofür ich arbeite, wofür ich mich einsetze und so. Und jetzt habe ich das ja leider schon überschritten, diese Zahl.
Ja, komm, die paar
Jahre. Nee, und es ist immer noch nicht so. Natürlich taumel ich jetzt nicht durch den Tag und weiß nicht, wo ich hingehöre. Aber was du jetzt so benennst, zu sagen, ich weiß, wo ich stehe im Leben und ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will.
Genau, und was mir eben auch nicht gut tut und dass man einfach da so eine ich finde, Lebensvision ist ein falsches Wort, aber dass man schon so eine Art Struktur hat. Und ich bin ja Letzte, der jetzt sagt, das Leben soll um Gottes Willen nicht in irgendwelche Korsetts gepresst werden. Das ist ja gerade das Spannende, dass man sich nicht so konditioniert. Deswegen finde ich ja auch das Modell deiner Eltern so spannend. Einfach offen bleiben, jung bleiben. Aber trotzdem ist es ja wichtig, schon auch für sich zu wissen, was tut mir gut und was möchte ich, damit es mir auch persönlich gut geht. Natürlich auch anderen, ne? Also nicht nur me, myself and I, muss man auch betonen. Ich finde, das mit dem Selbstverwirklichen ist sehr, sehr wichtig. Aber man dürfte eben auch nicht vergessen, auch auf die Belange anderer zu schauen, dass wir immer ein Miteinander haben. Ne? Und
so. Das wird jetzt gerade immer so gepusht, ne? Dass man sagt, ja, ich muss mich um Selfcare. Ja, genau. Und dabei plötzlich werden lauter so Egozentriker herangezogen. Also ich muss sagen, ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben war so für mich die Erkenntnis, ich möchte keine Kinder haben. Das, glaube ich, hat mich natürlich, also es hat mich jetzt insofern nicht so stark beeinflusst, weil ich eine ganze Zeit über immer gedacht habe, ja, jetzt nicht. Jetzt nicht, weil ich habe jetzt meine Arbeit und ich habe das und ich will das machen und ich will meinen eigenen Film machen und ich will Regie machen und ich will so und so. Und dann kam aber natürlich immer wieder das Thema auf, auch eigentlich von außen, muss ich sagen. Es kam von außen mehr, als es aus mir herauskam in Interviews, die Frage.
Ich wollte sagen, was auch übergriffig, finde ich es. Ne? Also total. Jetzt mal eine kleine Kritik an meine Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich immer sehr schwierig, weil das ist eine so private Angelegenheit. Aber man wird ja so ein bisschen als Eigentum dann auch gesehen. Ne? So, jetzt erzähl mal, dann kriegst du den Kindern. Ne?
Und aber auch, ich muss leider sagen, es waren häufig Frauen, die diese Frage auf den Tisch gebracht haben und wo ich gedacht habe, aber du musst doch selber wissen, dass das eigentlich total übergriffig ist. Also egal, ich bin eine Person in der Öffentlichkeit, aber trotzdem gibt es doch bestimmte Sachen. Und wenn ich jetzt nicht von mir aus erzähle, ja, also ich möchte Kinder haben oder so, ist es doch eigentlich komisch, eine Frau Mitte 30 im Interview zu fragen, und wie sieht's denn aus mit Kindern? Ist doch die biologische Uhr, tickt doch und so. Das ist doch eigentlich ganz schön krass. Aber dann musste erstmal in mir selber die Erkenntnis, glaube ich, wachsen, zu sagen, ja, was ist denn eigentlich? Ich meine, das habe ich natürlich nicht vor laufenden Kameras oder in Interviews gemacht, aber es war schon so ein bisschen angetriggert dadurch auch, und es spielte in der damaligen Beziehung, die ich hatte, eine Rolle, weil mein damaliger Freund sehr gerne noch ein Kind haben wollte. Und und da musste ich diese Entscheidung treffen. Und das war sehr, sehr traurig auch, weil diese Trennung von dem Freund für mich so, ich hätte natürlich auch sagen können, ja, ich weiß nicht, mal gucken und so weiter. Aber es war für mich total wichtig, ich muss ihm das sagen, ich möchte gar keine Kinder, nicht jetzt nicht. sondern gar nicht.
Weil es einfach nicht zu deinem Lebensentwurf zählt, weil das ist auch so, finde ich, so ein Quatsch, dass es immer von der Gesellschaft aufgestülpt wird. Du hast gefälligst Kinder zu wollen, weil sonst kannst du ja kein ganzer Mensch sein, sonst kannst du ja nicht glücklich sein. Das ist ja das, was immer so reingepresst wird in uns alle, oder?
Ja, und auch das? Jetzt finde ich total absurd in der heutigen Gesellschaft, die ja eigentlich viel mehr dahin geht zu fragen, wie lange wird denn unsere Welt noch so schön existieren, wie sie jetzt gerade ist und reich an Wasser und Dings und für uns, also die wir hier so privilegiert in Deutschland leben und so, aber dennoch muss man ja darüber nachdenken, ist es ja noch umso absurder, plus die ganze Überbevölkerung, ne, Menschen.
Total, du, also.
Gibt es wirklich zu viele schon auf der Welt, dann immer zu sagen, ja, und wann ist es bei dir soweit, als wären wir hier eben auch in so einer Kapsel unterwegs. Und
aber also du sagst einfach, das war für dich schon eine wichtige Entscheidung, auch um dein Leben dann auch klar zu justieren und zu sagen, nee, also ich habe in mein Herz gehört und ich brauche Kinder nicht. Ich habe so viele andere tolle Dinge in meinem Leben, die mich viel glücklicher machen. Mhm. Und das war für dich schon auch so ein wichtiger Schritt, sagst du, dass du so ein bisschen auch dich immer mehr dazu hinbewegst, dass du sagen kannst, wo du hin willst. Weil du meinst, es ist weiterhin bei dir so Work in Progress, ne?
Genau. Es sind alles so Schritte. Aber das, den zähle ich so zu so einem, finde ich das ein bisschen übertrieben, Meilenstein, aber ja, so etwas, aber so, wo ich sage, das hat mir ein bisschen Ruhe gegeben, da mich selber nicht unter Druck zu setzen, nicht durcheinander zu kommen. Ich hatte dann mit Anfang 40, das war aber, glaube ich, vielleicht auch so eine, ja, weil das einfach in unserer Gesellschaft, in den Köpfen oder weiß ich nicht, Midlife-Crisis hat ja auch ein bisschen was mit Hormonen und drum und dran zu tun und so, dass ich dann plötzlich gedacht habe, oh Gott, ist das alles eine richtige Entscheidung. Aber ja, also das war eine gute und wichtige Entscheidung. Und trotzdem gibt es aber natürlich für mich auch immer wieder so, also wie will ich leben, wie groß, also meinen Beruf, wie wichtig soll der in meinem Leben sein, jetzt gerade auch unter dem Aspekt, dass ich vielleicht gar nicht mehr mir die Rollen so aussuchen kann, was möchte ich spielen, was bringt mich weiter, sondern eben auch so ein bisschen gucken muss, ja, sei doch froh, wenn du was zum Arbeiten hast. Komm,
wie gesagt, es wird daran gearbeitet, Katharina. Es wird ganz, ganz tolle Drehbücher geben. Die gibt's schon, die müssen nur mal produziert werden. Ne?
Die müssen nur in meinen Briefkasten.
Genau. Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, was war da für dich bis dato eine der mutigsten Entscheidungen? Oder vielleicht sogar eine radikale Entscheidung, die du gefällt hast. Weil es passiert, glaube ich, selten im Leben. Aber wir alle sind ja auch mal mutig.
Also es haben beide Sachen mit meinem Beruf zu tun. Zum einen war das die Entscheidung, nicht zur Schauspielschule zu gehen. Ich habe nämlich Anfang 20 noch Vorsprechen gemacht, weil das eben auch eigentlich immer in mir drin war, dass ich dachte, das ist der normale Weg. Meine Mutter hat das gemacht, mein Vater hat das gemacht. Irgendwie macht man das doch als Schauspieler und ich brauche diese Ausbildung. Und dann kam aber zeitgleich ein Angebot für RTL in einem Horrorfilm zu spielen. Und es war natürlich für meine Eltern das pure Grauen, dass ich statt jetzt an die Hochschule für Schauspielkunst in Leipzig jetzt irgendwie
zum Privatsender auch noch
bei RTL schrei, denn ich werde dich töten drehen werde. Aber ich habe mich dafür entschieden und es war auch richtig, weil ich konnte da etwas ausprobieren. Ich hatte ja vorher Tanja gedreht, diese Serie, und ein paar Rollen in Fernsehspielen, hatte da den Dieter Pfaff schon kennengelernt, mit dem ich da dann lange dessen Tochter gespielt habe bei Bloch, so eine Fernsehreihe war das. Auf jeden Fall war das so ein Ausbrechen und schön, irgendwie was ausprobieren. Und das war irgendwie auch klar, es ist jetzt beschlossen, ich lasse das mit der Schauspielschule. Also weil so ein Filmdreh geht ja nicht Jahre, sondern das ist ja nach 6 Wochen auch fertig. Aber irgendwie dadurch, dass sich das so überschnitten hat mit diesen letzte Vorsprechrunde und so, war dann irgendwie klar, das ist jetzt die Entscheidung und ich mache das so. Und ich habe dann ja auch schon angefangen, selber Filme zu machen, also Kurzfilme. Mein Bruder hat damals die Drehbücher dazu geschrieben und so. Und ich glaube, der nächste Sprung ins kalte Wasser war eben mein Regiedebüt zu machen. Und das war jetzt nicht irgendwie ein kleiner Film, alle im Wohnzimmer in irgendeiner Prenzlauer Bergwohnung.
Eine Independent-Produktion.
Sondern es war ein Roadmovie nach Norwegen. Uah. Und den haben wir im Februar gedreht. Und selber finanziert, also mit eigenem Geld. Ich habe Regie gemacht und habe auch eine kleine Rolle gespielt, das hat mich jetzt gar nicht so sehr aus der Bahn geworfen, aber das war schon so krass einfach.
Ist das nicht gefühlen auch so toll, wenn du dann tatsächlich dann so eine Entscheidung fällst und einfach ins kalte Wasser springst? Und es kann natürlich, ich kann mir vorstellen, da gab es auch mal Tage, wo du sagst, was mache ich hier eigentlich? Aber alles
also
am Ende war es geil.
Während ich gedreht habe, gab es das nicht, weil war keine Zeit da. Also da war auch irgendwie 6 Stunden Schlafen undenkbar. Ich glaube, da in diesen ganzen Wochen bin ich so mit 3-4 Stunden pro Nacht ausgekommen. Aber danach und im Schneideraum saß ich natürlich da und was hast du denn gemacht? Was hast du da gemacht? Aber es war auf jeden Fall so eine tolle Erfahrung. Und obwohl man den Film wirklich ansieht, es ist ein Debüt. Ich habe ganz viel ausprobiert, was ich auch toll finde und dazu stehe ich auch. Aber ich habe natürlich auch wirklich Fehler gemacht. Aber da freue ich mich schon so, da weiter dran zu arbeiten, Regie zu führen und da besser zu werden, zu lernen. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser Sprung ins kalte Wasser vom 10-Meter-Brett im Februar bei minus 20 Grad.
Ich bin sicher, du bist heute eine Frau, die ein tief sitzendes Selbstbewusstsein hat, aber es ist ja eine Reise, glaube ich, in unserem Leben. Wir alle hadern ja auch, ich glaube, wir alle hadern auch, wenn wir älter werden, immer mal wieder mit uns selbst hinterfragen uns. Kannst du in etwa sagen, wann du dich das erste Mal, nicht 100%, aber so angenommen hast, wie du bist, mit allen Makeln innerlich, mit Schwächen, die man hat, mit dem, was einen als Teenager vielleicht besonders unglücklich gemacht hat? Kannst du das im Rückblick sagen, wann das so war, in welcher Lebensphase?
Also ich weiß, dass verrückterweise mein 30. Geburtstag, das war so ein, das hatte auch bei mir wirklich viel, mein Leben wurde viel beeinflusst durch eben so Interviews zu geben, mich mit mir auseinanderzusetzen durch den Blick von außen und so. Und mir ist das eben oft so gegangen, dass ich für viel stärker und selbstbewusster gehalten wurde, als ich mich innen gefühlt habe und auch als Figur übrigens, ne? Also wenn ich Rollenangebote bekommen habe, waren das auch oft oder sind es oft Frauen, mit denen ich mich gar nicht so sehr identifizieren kann. Und als junge Frau habe ich noch viel mehr darunter gelitten, dass ich immer dachte, warum darf ich hier nicht diese drogensüchtige, zerstörte Elfe da spielen, sondern muss hier diese handfeste, tapfere, beste Freundin spielen, die sie da aus dem Unglück befreit und so. Und ich hätte lieber die andere gespielt. Aber genau, nichtsdestotrotz war es so, dass ich, glaube ich, mit 30 zum ersten Mal so das Gefühl hatte, ich bin kein Mädchen mehr, ich werde nicht mehr unter diesen Mädchenstandpunkten beurteilt, sondern ich bin eine erwachsene Frau, ich werde auch nicht mehr nach diesen blöden Abschlüssen gefragt, weil das hat mich ja auch immer so ein bisschen, ja, aber du hast kein Abitur, du hast keine Schauspielschule.
Und sie war nicht auf der Schauspielschule.
Da kann ich auf der Schauspielschule und so und Quereinsteiger und schlalala. Und da war ich irgendwie so klar, nee, also das lasse ich jetzt mal hinter mir. Ich muss nirgendwo Zeugnis vorlegen. Ich habe jetzt genug gemacht, als dass man sagen, sehen kann, die weiß, was sie tut, so. Und irgendwie als Frau war ich da so, das war ja auch nach der Boxerin. Als ich die Boxerin gespielt habe, hat sich mein Körper auch irgendwie verändert. Dann ging das wieder so hin und her. Ich habe aber zu der Zeit mit Sport angefangen. Ich habe ja vorher nie irgendeinen Sport gemacht. Und dieser Trainer, der mich auf die Boxerin vorbereitet hat, der ist halt hinten übergefallen, weil er meinte, ich habe noch nie einen jungen Menschen erlebt, der so eine schlechte Kondition hat.
Ach,
wie
so
du.
Meinst du, ich dachte
ja,
jetzt, okay,
du
das
musst
hat
mal Seilspringen und sowas machen.
Was ist denn da
und
los,
so.
Ne?
Und da habe ich angefangen zu joggen und genau, und das irgendwie hat mir das gut getan. Und
also
da
auch, dass
so,
du dich selbst so auch gut gefühlt hast, die Körperspannung ist da, hat man auch ein ganz anderes Auftreten dann, ne, wenn der
ja,
Körper,
aber auch
so
Kraft, also auch meine körperliche Kraft zu kennen. Jetzt war dieser Prozess, Boxen zu lernen, der war zwischendrin auch ziemlich unangenehm, weil ich ja sowohl noch nie geschlagen wurde vorher, also echt geschlagen. Ich meine, es ist ein Sport, aber trotzdem, die Treffer, die sind richtig unangenehm. Du wirst ins Gesicht, auf den Kopf geschlagen, auf die Brust, auf den Bauch und alles und so. Und das musste ich erstmal überhaupt damit klarkommen. Und dann war der nächste Schritt, und das hat bestimmt 1 Monat oder 2 Monate gedauert, bis ich aktiv zurückgeschlagen habe. Ich habe die ersten 2 Monate eigentlich nur in der Deckung verbracht und nur geschlagen, wenn ich am Sandsack war. Aber ich habe im Sparring überhaupt nicht wirklich versucht zu treffen, sondern habe immer nur irgendwie mit den Armen gewedelt. Aber das war auch eine totale Überwindung, jemanden halt einfach richtig ins Gesicht zu schlagen, Handschuh
das
hin
macht
oder
was,
her.
Ne? Macht was mit
und das hat mir, also es hat irgendwie mein Körpergefühl beeinflusst. Und ich bin auch ein sehr ängstlicher Mensch, so abends, nachts auf der Straße. Ich habe Angst, dass mir was passiert. Und dieses Körpergefühl hat mich, glaube ich, auch in meinem Gang verändert ein bisschen. Also ich bin seltener in solche Situationen geraten, blöd angemacht worden oder sowas.
Weil du so eine Stärke auch ausgestrahlst dann, ne?
Und ich glaube, dass mir das wirklich ein bisschen geholfen hat, es hat mein Körpergefühl positiv beeinflusst. Plus, dass diese Rolle und auch die Rollen, die danach kamen, zwar oft starke Frauen waren, also sei es jetzt in Contagan oder dann später auch Anne Burda, aber da ging es jetzt auch nicht so sehr darum, ist die jetzt ganz schlank und dünn? Also zum Beispiel Anne Burda, die hat ja sehr körperbetonte Kostüme an oder so. Und es ist ja oft bei diesen historischen Kleidern, die aus dem Fundus kommen, die passen mir nicht. Meine Schultern sind zu breit, mein Busen ist zu groß, musste immer alles.
Okay.
Und früher, als ich Wunder von Länge da oder so gespielt habe, da kamen ja so Sachen aus dem Fundus und ich habe mich immer ein bisschen geschämt, weil ich dachte so, ich passe da nicht rein. Und dann war das aber plötzlich so ein, nein, mein Körper ist richtig und es ist auch normal, dass für einen Film Kleider angefertigt werden. Es ist so, um auch so ein Zeitbild zu machen. Und auf jeden Fall ist das wirklich, durch die Rollen, die ich gespielt habe, habe ich zu mir selber gefunden.
Das ist doch das Schönste überhaupt, ne? Weil du ja sagst, der Job, es ist für dich nicht ein Job, es ist eine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist deine Leidenschaft.
Und deswegen arbeitet es aber wahrscheinlich auch noch, bis ich 70, 80 bin, wird es immer wieder Sachen in mir wachrufen oder mich verändern. Das ist ganz toll, aber natürlich gehöre ich dann damit auch zu den Menschen, die wahrscheinlich nie in diese Gelassenheit, an den Punkt der Zufriedenheit kommen und sagen, ja, so bin ich. Und jetzt sitze ich hier in meinem Schaukelstuhl.
Es ist eine Reise, eine spannende Reise dann auf jeden Fall.
Genau.
Wie gut kannst du mit dir alleine sein?
Sehr gut.
Auch mal für ein paar Tage nachgehakt. Also das, ja. Weil das für dich schon auch so eine Art Kraftquelle ist oder weil es gibt ja ganz viele Menschen, die sich dann schnell unwohl fühlen, weil dann gehen die Stimmen im Kopf los, man beschäftigt sich mit sich selbst und das kann für einige unangenehm werden. Bei dir also nicht. Du sagst, das findest du schön und gut.
Ich empfinde das positiv. Also ich merke, dass ich eher in so einem, jetzt letztes Jahr bei Mord mit Aussicht, da hatte ich 100 Drehtage. Das ist wahnsinnig viel.
Ist ja ein Drittel vom Jahr.
Wir haben natürlich zwischendrin Pausen gehabt, aber so ein Block waren immer so zwischen 35 Tage. Das war so die längste Strecke, die ich so an einem Stück hatte. Und da habe ich richtig gemerkt, das fehlt mir so, die Zeit für mich und einfach zur Ruhe zu kommen und nicht immer im Dialog und Austausch zu sein. Also das brauche ich richtig, die Zeit mit mir alleine. Und gut, vielleicht führe ich manchmal ein Selbstgespräch. Das kann sein.
Finde ich aber, also das ist ja auch nichts Schlimmes. Also ich meine, solange es nicht jetzt ganz blähnig wird. Bist du denn von deinem Naturell eher optimistisch oder ist bei dir auch manchmal so eine Stimme im Kopf, die sagt, ach, und überleg nochmal? Und weil das kenne ich von mir leider. Also ich möchte viel lieber optimistisch sein, aber dieses nicht Teufelchen kann man es nicht nennen, aber diese bremsende Stimme, die ist manchmal ganz schön laut in meinem Kopf. Wie ist es bei dir?
Ja, das gibt es auch, wobei ich sagen würde, es ist so ein bisschen tagesformabhängig. Also jetzt, ich bin da wirklich ganz schön wetterfühlig. Also jetzt so im Winter mit diesen grauen Tagen, mit diesem kurzen Tageslicht, da neige ich wirklich dazu, die Welt ganz, ganz dunkel zu sehen. Und kaum geht dann mal, so wie gestern, so ein Tag mit einem Sonnenschein los und ich kann rausgehen, ich kann laufen gehen, ich kann milde Luft atmen und so, dann merke ich, wie sich das auch auswirkt auf meine Haltung dem Leben oder der Welt gegenüber. Und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht würde ich sagen, ich bin 60-40, also 60 Pessimist. Aber das liegt auch an dem Wetter in Deutschland.
Das ist tatsächlich so. Also es ist Fakt, ich war den ganzen Januar auf den Kanarischen Inseln, Lanzarote etc. Das macht wirklich was mit dir.
Du bist allein Optimist geworden.
In der Zeit ist das Leben wirklich angenehmer. Ja. Das ist so. Also natürlich ist das Leben auch in Deutschland von Frühling bis zum Spätherbst. Es ist einfach schöner, weil der Winter, pain in the ass, muss man einfach so
das
sagen.
Ist hart,
ich bin kein Wintermensch. Es gibt ja Leute, die lieben das. Ich habe einen Freund, der sagt, ich finde das so toll, das ist so kuschelig.
Und der lebt in Berlin?
Der lebt nicht in Berlin, in Hamburg lebt er.
Okay. Vielleicht ist Hamburg kuscheliger.
Kennst du solche Leute nicht, die tatsächlich den Winter irgendwie mögen und das sagen, ich mache das so gerne, dann ist es so früh dunkel, kann ich Kerzen anmachen. Und ich
nee.
Kennst du nicht? Okay.
Oder wenn, dann verraten sie es mir nicht, weil sie wissen, sie werden einen Sturm der Empörung ernten.
Aber dass du jetzt sagst, ich möchte dann mal im Winter auch mal woanders vielleicht mir eine Wohnung nehmen, war das mal in dir ein Wunsch? Weil wir gerade über innere Stimmen reden, weil ich weiß, du bist natürlich als Schauspielerin immer auch auf der Suche nach tollen neuen Drehbüchern und man hat immer Angst, dass man vielleicht dann was verpasst, aber es würde ja Sinn machen, wenn man dann diese furchtbaren Monate einfach skippt und sagt, so im Dezember nehme ich noch mit, da ist Weihnachten und dann Januar, Februar zische ich ab. War das mal eine Idee bei dir?
Na gut, das hat natürlich jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen was mit dem Single-Sein zu tun, dass das für mich nicht in Frage kommt, weil meine Familie, meine Freunde, die sind in Berlin, in Hamburg und das ist für mich sehr, sehr wichtig, mit denen Zeit zu verbringen. Also egal jetzt, wie viel Zeit ich für mich alleine brauche und Selbstgespräche führe, meine Brüder haben Kinder, zu denen habe ich auch einen ganz engen Draht. Meine Mutter, mein Vater haben eine Wohnung in Berlin, sind häufig hier. Die sehe ich dann auch, mit denen verbringe ich viel Zeit. Ich habe einen sehr schönen, tollen, großen Freundeskreis, die ich natürlich oft, also weil Mord mit Aussicht wurde ja in Köln beziehungsweise im Bergischen Land gedreht und ich war ja fast das ganze Jahr in Köln und ich habe die sehr, sehr vermisst alle. Es wäre jetzt absurd gewesen zu sagen, ja, ich feiere mit euch Weihnachten und danach haue ich ab und führe meine Selbstgespräche, aber in der Sonne.
Naja, das ist halt, ne? Ja, Sonne und Licht.
Genau,
und
so, aber so jetzt so alleine wirklich dann ein paar Wochen wegzufahren, das würde ich jetzt irgendwie nicht machen. Oder zu sagen, ich wohne dann irgendwo und ihr könnt mich alle besuchen kommen. Das ist ein bisschen, viele meiner Freunde haben eben kleine Kinder, sind an die Schulpflicht oder Kita und so. Die können jetzt nicht mehr so wie ich durch die Gegend fahren und sagen, ach, jetzt ist die Berlinale vorbei und jetzt habe ich einfach Lust, mal wieder ein paar Wochen wegzufahren. Wer kommt mit? Da schreien viele Leute Hurra innerlich und sagen, ja, aber
ich leider
Schule
in einem anderen Leben, ne? Ja, muss ich anders planen. Magst du mir 1, 2 von deinen amüsanten Marotten verraten? Wir alle haben ja lustige Angewohnheiten, teilweise kriegen wir sie gar nicht mehr mit, mir wird manchmal darauf hingewiesen. Hast du irgendwas, was dir mal eine gute Freundin gesagt hat, wo du selber weißt, das ist schon eine Marotte?
Ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Marotte ist, aber ich bin total süchtig nach Blumen. Ich habe einen Blumenladen bei mir um die Ecke, der fragt mich immer wieder, obwohl, vielleicht denkt er, wir haben uns missverstanden, ob ich einen Laden hätte und meinen Laden schmücke.
Also irgendwie 4 Besträuße kaufst du auf einmal, oder?
Ja, unendlich viele Blumen, die Wahnsinn. Verteile ich dann in meiner Wohnung. Toll. Und eben, wenn ich da mein Morgenritual mache, habe ich immer eine Riesenkerze, die hat sowas von so einem Leuchtturmartig. Und dann stelle ich mir danach immer eine andere Blume, die gerade in einem schönen Blühstadium ist. Und das kann ich in jedem Hotelzimmer machen, das kann ich in jedem Apartment, wo ich bin, oder bei mir in der Wohnung mache ich das auch. Das muss immer mit. Und seitdem habe ich natürlich auch überhaupt so einen Hausstand, den ich mit mir rumtrage. Also ein weiterer Spleen zum Beispiel ist meine Leidenschaft für guten Kaffee. Und jetzt habe ich immer im Maskenraum beim Dreh meine eigene Kaffeemaschine.
Ah, guck mal.
Es gibt aber nicht nur den guten Kaffee, sondern die Milch muss kochend heiß sein in den Kaffee. Das heißt, der oder diejenige, die mir dann den Kaffee ans Set bringt, muss eingewiesen werden in meinen Kaffeespleen. Zum einen, wie diese Maschine bedient wird und dann, wie man in der Mikrowelle die richtige Temperatur findet für die Milch. Die muss separat aufgewärmt werden.
Ach Gott, das ist ja eine kleine, muss man erstmal ein Tutorial haben.
Ja, genau. Und dann muss das Ganze kochend heiß zu mir ans Set. Das ist auch noch eine Herausforderung.
Guck mal, das ist ja so ein bisschen Hollywood-Glam.
So eine richtige Diva bin ich da.
Love it. Gibt es ein Lebenskredo, das du ganz besonders magst, das in deinem Herzen ist, das du jetzt spontan zitieren kannst? Von den Millionen Kalendersprüchen, die es gibt, ne?
Ja. Also ich versuche es mir immer wieder zu sagen, im Jetzt zu leben. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft zu sagen, lebe jetzt, genieße den Augenblick oder genieße ihn nicht, aber lebe ihn auf jeden Fall. Nimm ihn wahr, weil ich eben das Gefühl habe, wir leben so schnell, dass wir oft irgendwie immer schon in der Zukunft und das will ich erreichen und das will ich erreichen oder dann in den etwas düsteren Momenten, früher war es schöner, da war ich jünger, da war es alles besser und so und nicht in diesen dahin zu verfallen, sondern wirklich zu sagen, es ist hier, es ist jetzt, es ist der Augenblick, es ist der Mensch mir jetzt hier gegenüber, den ich kennenlernen darf, mit dem ich reden darf und das einfach was Gutes ist und das zu schätzen weiß.
Wie gut und oft gelingt dir das denn heute? Und hast du da auch einen Tipp, wie man das lernen kann, das eben mehr herauszufordern, das Bewusstsein zu haben, genieße diesen Moment jetzt. Mhm. Der ist kostbar, das ist was Tolles. Und lass dich nicht vom Leben leben, sondern leb du ganz bewusst dein Leben.
Sehr ja, schön. Also es hat was mit einer inneren Aufmerksamkeit zu tun, aber damit meine ich nicht die berühmte Achtsamkeit, die jetzt ständig einem nahegebracht wird.
Self-Care, Achtsamkeit,
genau. Also ich denke aber, dass es ja vielleicht wie so ein inneres Aufwecken zwischendrin ist, wenn man in so ein, ich glaube, jeder kennt das, ich nenne das immer so meine Strudel. Ich gerate in so, manchmal in so Gedankenstrudel, manchmal ziehen sie mich in die Tiefe. Ich habe morgens schlechte Nachrichten gelesen und bin irgendwie frustriert und unglücklich über was das in der Welt passiert. Dann kommt das und das, dann manchmal gerät man doch in so einen Strudel und
total.
Denkt, es ist mir alles zu viel.
Und man hat das Gefühl, der Kopf platzt einem gleich, ne? Weil das einen so nervt und so, so wütend macht und frustriert, ne? Das.
Und da zur Ruhe zu kommen, sich kurz darauf zu besinnen, was habe ich, auch zu schätzen, zu wissen, ich bin hier, ich bin sicher, mir geht es gut, und jetzt durchatmen und den zweiten Teil des Tages in Angriff nehmen und so.
Das finde ich gut, aber ich glaube, also wir sind ja Menschen, es gelingt mal gut und manchmal ist es eben, gibt's eben auch bescheidene Tage, wo einfach, aber das muss auch mal sein, finde ich.
Aber es sich immer wieder so vor Augen zu führen, finde ich gut und wichtig.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Katharina auf den Weg geben, wenn du wie eine gute Fee ihr nachts ins Ohr flüstern könntest oder ihr zusprechen könntest?
Also ein bisschen genieße den Augenblick. Es ist verrückt, aber ich hatte früher immer das Gefühl, es geht mir nicht schnell genug. Ich war so ungeduldig und es ist wirklich in mir drin schon gewesen. Ich glaube, ich wollte schon, als ich 10 war, eigentlich erwachsen sein und raus in die Welt und meine selbst bestimmen und so. Ich war immer so ungeduldig und habe aber durch diese viele Ungeduld auch, glaube ich, mehr immer in die Zukunft geschaut, weil es immer darum ging, was kommt und wie geht es weiter und wie komme ich dahin und ich will das und ich will besser und ich will größer und ich will weiter und so. Und manchmal einfach verpasst habe, nicht verpasst, aber
nicht bewusst genug,
es genossen oder gelebt habe, was jetzt war. Und ja, so wie ich mich kenne, selbst wenn ich mir da einflüstern würde, würde ich wahrscheinlich mit 18 sagen, pst, sei still, ich mache das so, wie ich das will, aber ich hätte es zumindest probiert.
Katharina, ich wünsche dir für die neue Staffel von Mord mit Aussicht viel Erfolg, auf dass es noch eine dritte Staffel gibt, auf dass es ganz, ganz viele tolle Drehbücher gibt, die dann auch, die du noch mit 55, 65, 75 spielen kannst. Danke, dass du heute da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.